WDR 5. Doc 5. Das Feature.
Sie heißen Blackwater oder DynCorp und haben nicht den besten Ruf. Sogenannte Sicherheitsdienstleister, die im Auftrag des Pentagon im Irak oder in Afghanistan kämpfen. In ihrem Windschatten drängen nun auch deutsche Söldnerfirmen auf den Weltmarkt. In stillem Einvernehmen mit staatlichen Stellen, aber gegen das im Grundgesetz verankerte Gewaltmonopol des Staates, entsteht auch hierzulande ein privater Militärsektor.
Das Parlament hat die Aufgabe, die Tätigkeit der Nachrichtendienste zu kontrollieren.
Ich bin 20 Jahre im Staatsdienst gewesen, von der Bundespolizei bis zum Nachrichtendienst, alles gemacht, von Terrorismusbekämpfung, Spionageabwehr, alles. Ich bin aus privaten Gründen irgendwann ausgestiegen.
Bagdad, 20. März 2003. Die USA greifen den Irak an. Die halbe Welt ist gegen.
Meine Entscheidung war es, mit 18 in die Fremdenlegion zu gehen, weil ich Soldat sein wollte und weil ich Abenteuer wollte und die Welt sehen. Und und da war die einzige Adresse, die mir damals dazu einfiel, eben die Fremdenlegion. Und deswegen bin ich da auch hin.
Heute Morgen greift erneut ein Selbstmordattentäter eine Patrouille der ISAF in Kabul an. Diesmal stirbt nur der Attentäter.
Wo ich dann gesagt habe, das, was du hier erlernt und gelernt und das Know-how, was du hier hast, das kannst du also auch im Privaten einbringen. Und dann habe ich mich halt dazu entschieden. Wo viele gesagt haben, ich hätte nicht mehr alle, aber ich bereue es nicht.
Der Einsatz von Söldnern in Irak ebenso wie in Afghanistan. Natürlich nennt man die Privatsoldaten offiziell anders. Sicherheitsdienste, sagt Washington gern verschämt.
Wir haben ungefähr 4000 Sicherheitskräfte ausgebildet. Das waren auch Leute der alten irakischen Armee dabei, ehemalige Offiziere. Wir haben auch ehemalige Personenschützer von Saddam Hussein in unseren Reihen gehabt und haben die dann mit den neuesten Techniken vertraut gemacht und die auch gefördert.
Camouflage. Deutsche Privatsoldaten drängen auf den Weltmarkt. Ein Feature von Michael Weißfeld.
Im April 2008 gibt es in Deutschland ein politisches Beben. Ein Zeitungsreporter findet heraus, dass ehemalige deutsche Polizisten in Libyen Antiterrorkämpfer ausgebildet haben. Die Öffentlichkeit ist empört. Zwar hat sich Revolutionsführer Gaddafi dem Westen angenähert, ist jedoch nach wie vor ein Diktator, dessen Regime die Menschenrechte wenig achtet. 10 Tage nach den ersten Pressemeldungen tritt der Bundestag zu einer Aktuellen Stunde zusammen.
Der deutsche Staat vermittelt seinen Polizisten und Soldaten auch das Handwerk des Tötens. Das ist nur gerechtfertigt, weil sie damit unseren Staat und seine Bürger schützen sollen. Deswegen dürfen die so erworbenen Fähigkeiten auch nur zu diesem Zweck eingesetzt werden.
Der Abgeordnete Wolfgang Neskowitsch von der Fraktion Die Linke.
Wer dafür ausgebildet wird, den Bundespräsidenten zu schützen, darf nicht später einen Diktator oder einen Mafiaboss schützen. Ein solcher Arbeitgeberwechsel muss verhindert werden. Nicht nur aus moralischen Gründen, sondern auch, um die eigene Sicherheit nicht zu gefährden. Denn wer sagt uns denn, dass zum Beispiel ein Staat wie Libyen die von deutschen Sicherheitsexperten erworbenen Fähigkeiten nicht eines Tages gegen uns verwendet? Ich darf an den Anschlag auf die Berliner Diskothek La Belle erinnern, der, wie sich später herausstellte, von der libyschen Regierung in Auftrag gegeben wurde. Damals waren zuvor deutsche Staatsdiener aus der DDR und aus der Bundesrepublik ans Mittelmeer gereist, um Gaddafis Truppen zu schulen.
Doch die Debatte wird nicht zum Auftakt einer gründlichen Auseinandersetzung. Im Gegenteil. Nach dieser Aktuellen Stunde herrscht wieder Ruhe. Die Öffentlichkeit hatte nur einen Blick durch Schlüsselloch werfen können. War Libyen ein Beispiel von vielen? Operieren deutsche Polizisten und Soldaten privat und geheim in den Krisengebieten der Welt? britische und amerikanische Militärfirmen im Ausland tun, davon ist vieles bekannt geworden. Im Netz finde ich ein Video. Es zeigt Scharfschützen der US-Firma Blackwater auf dem Dach eines Hochhauses in Najaf, Irak. Sie feuern in eine Menge demonstrierender Schiiten. Ein Kollege filmt.
Got a big group coming.
Yep,
on the wall, squeezing off.
Da kommt eine ganze Gruppe an der Mauer entlang. Mach sie platt.
Got the green flag.
Yeah, there you go.
Siehst du die grüne Fahne? Ja.
That's Mahdi Army. Green flag is Mahdi Army. They're to be engaged at any opportunity.
Das ist die Mahdi Army. Die mischen überall mit.
Das Video zeigt einen Mann, T-Shirt, Basecap, Sonnenbrille. Sein Gewehr mit Zielfernrohr ruht auf der gemauerten Brüstung. Der Mann zielt, schießt, wechselt das Magazin, schießt weiter.
Holy shit, look at all them fuckers. Okay, we got a runner in a white shirt running along that wall.
Da läuft einer im weißen Hemd die Mauer entlang.
He's stopping.
Jetzt bleibt er stehen.
Now he's running.
Jetzt läuft er weiter.
He's taking cover. You got more coming.
Amerikanische und britische Firmen beschäftigen tausende Kämpfer. Im Irak, in Afghanistan, Kolumbien und anderen Ländern. Die Firmen sind so groß geworden, weil sie von den Armeen ihrer Staaten seit vielen Jahren mit Aufträgen gefüttert werden. In den Kriegsgebieten bewachen sie Camps, beschützen Generäle und Gäste, begleiten Transporte. Sie bilden Polizisten und Soldaten in den besetzten Ländern aus und nehmen an Kampfeinsätzen teil. Das hier sei geil, wie Truthahn schießen, ruft einer der Schützen. Der Unterschied, wenn er trifft, sterben Iraker. Amerikanische Journalisten haben sich auf die Spur der Männer gemacht, die in diesem Video zu sehen sind. Einer, fanden sie heraus, berät heute eine Firma, die in den USA Computerspiele entwickelt. Zum Beispiel Mercenary 2, Söldner 2.
Es ist so, dass Filme über Söldner, die in den USA oder in Großbritannien gedreht sind, ja, denken Sie an die Wildgänse mit Richard Burton und so weiter, dem Ganzen ein inneres Ethos gegeben haben.
Herfried Münkler, Politologe an der Humboldt-Universität Berlin.
In der angelsächsischen Welt ist diese Vorstellung keineswegs so pejorativ wie bei uns. Der Söldnerbegriff. Aber auch dort hat man ein Upgrading durch ein entsprechendes Label, nämlich PMC, also Private Military Company.
Private Military Companies, private Militärfirmen. Gibt es so etwas auch in Deutschland? Zunächst versuche ich, mehr Licht in die Libyen-Affäre zu bringen. Von den Akteuren ist damals nur Volker Bergmann bekannt geworden, der Leiter der Mission. Ich berate mich mit dem Zeitungsreporter aus Bielefeld, der die Geschichte aufgedeckt hat. Nicht Bergmann habe den Auftrag nach Deutschland geholt, sagt er, sondern ein ehemaliger Mitarbeiter des Verfassungsschutzes, der jetzt eine Sicherheitsfirma in London habe. Ich staune. Von diesem Mann hatte ich bisher nichts gehört. Der hätte vielleicht Lust zu reden, sagt mir der Reporter. Denn zwischen ihm und Volker Bergmann habe es Streit gegeben, der sogar vor dem Kölner Landgericht verhandelt worden sei. Ich besorge mir das Urteil. Aber alle Namen sind geschwärzt und es dauert ziemlich lange, bis ich den Mann finde. In der Kanzlei seines Anwalts in Köln ist er bereit zu erzählen. Er heißt Jörg Sommer, ist Anfang 50, trägt ein schwarzes Hemd und eine graue Hose mit vielen Reißverschlüssen.
Und wir sind ja auch mit der Libyen-Geschichte, das ging ja bis zum Oberlandesgericht.
Man hat ja das Libyen-Geschäft, erzählt er, begann mit einem Gespräch zwischen ihm und einem Beamten der Kölner Polizeihundestaffel.
Der wiederum befreundet gewesen ist mit einem libyschen Geschäftsmann aus Bad Godesberg. Und der die Anfrage hatte seitens des Innenministeriums, wo es darum ging, Ausbildung, Polizeieinheiten, Ausbildung einer Spezialeinheit etc. Und er hatte mich angesprochen, inwiefern ich dazu in der Lage wäre, so einen Auftrag durchzuführen.
Sommers Visitenkarte weist als Wohnorte eine westfälische Kleinstadt und Rio de Janeiro aus. Er war 10 Jahre Beamter der Bundespolizei, danach ebenso lange Mitarbeiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz. 1994 schied er aus und machte sich als Sicherheitsberater selbstständig.
Okay, das ist das Effektive, das ist das, was ich gelernt habe, das ist das, was ich kann. Das muss man übertragen ins Ausland. Da können Sie jetzt nicht einen 8-Stunden-Tag verleben und sich dann nachmittags vor den Fernseher setzen. Also da sind Sie dann schon unterwegs, dann sind Sie mal zu Hause und packen wieder die Sachen und sind wieder weg, ne?
Zum Beispiel nach Tripolis, um zu hören, was hinter den Erzählungen des Kölner Hundeführers steckt.
Und dort habe ich mich mit dem Chef der Ausbildungsabteilung der Polizei getroffen und seinen Offizieren. Und neben dem Punkt nachher der Ausbildung von Polizeieinheiten, Spezialeinheiten, ging es weiter dahingehend Bereich Hafensicherheit, Bereich Flughafensicherheit, Erstellung eines Konzeptes gegen terroristische Anschläge der Stadt Tripolis. Es ging weiterhin um die Ausbildung von Multiplikatoren. Es war eigentlich ein 12-Punkte-Plan und da sollte ich denen ein Konzept machen.
Ein dicker Fisch. Experten aus Deutschland könnten hier jahrelang tätig sein und ordentlich verdienen.
Meine Veranschlagung lag zwischen 10.000 und 14.000 Euro im Monat für diese Einsatzkräfte. Für mich ist es ganz klar, dass diese Leute also auch eine solche Summe verdient haben. Nehmen Sie sich einfach mal den Vergleich Afghanistan, Irak, Blackwater. Ich kenne die Preise. Ich weiß, was die Leute da unten bekommen an Gehältern. Das liegt zwischen 800 und 1.500 Dollar pro Tag. Dagegen sind diese Summen ja schon wieder Peanuts.
Geld schien zunächst nicht das Problem zu sein. Aber Sommer hatte nicht genug Spezialisten in seiner Datei, die er für das Libyen-Geschäft hätte verpflichten können. Er machte sich auf die Suche.
Ich habe da viele Gespräche geführt hier und unter anderem habe ich halt einen Herrn gekannt vom LKA, der in diesem Bereich Spezialeinheiten tätig ist. Und den habe ich dann natürlich auch angesprochen. Hör mal, du kennst doch bestimmt noch mehr Ehemalige, die ausgeschieden sind, weil du ja da ständig mit zu tun hast. Könntest du mir da auch welche empfehlen? Daraufhin hat er mir dann spontan empfohlen, den Herrn Bergmann, die Firma BDB Protection. Also er war früher sein stellvertretender Kommandoführer einer Spezialeinheit. Und das wäre der richtige Mann. Er hat selber eine Firma und verfügt also auch über diese Leute.
Eben jener Volker Bergmann, der spätere Leiter der Mission, dessen Name in den Medien erschien, als das Geschäft aufflog. Ich besuche ihn in seinem Büro in Wiesmoor, Ostfriesland. Er war 28 Jahre bei der Polizei, sagt er, zu Zeiten der Roten Armee-Fraktion als Leibwächter für besonders gefährdete Menschen. Jetzt hat er die 50 überschritten. Sein Körper wirkt athletisch, sein Gesicht angestrengt. Er will nicht ins Mikrofon sprechen. Im Mai 2005 habe er sich mit Jörg Sommer zusammengetan, sagt er. Sommer hatte den Auftrag, Bergmann die Leute. Sie trafen sich in einem Kölner Hotel.
Und wir haben Gespräche geführt mit Bergmann und mit den Leuten, die dann mitkommen würden schon. Das war also auch soweit ganz positiv. Dementsprechend wurde anwaltlich ein Vertrag erstellt. Es wurden Verschwiegenheitsvereinbarungen jedes Einzelnen unterzeichnet. Klar, so sollte es auch sein.
Dann flogen sie nach Libyen.
8 Leute waren wir im Ganzen. Auch der Herr vom LKA war mit dabei, weil er gesagt hat, auch das möchte ich mir mal anschauen.
Der Herr vom LKA hatte den ehemaligen Verfassungsschützer Sommer mit dem ehemaligen Sondereinsatzführer Bergmann zusammengebracht. Jetzt reiste er mit nach Tripolis. Aber nicht im Auftrag des Düsseldorfer Landeskriminalamtes. Als die Aktion 3 Jahre später aufflog, wurde der LKA-Mann in ein Duisburger Polizeidepot strafversetzt. Er hat in Tripolis nicht nur zugeschaut, sondern aktiv an der Ausbildung libyscher Polizisten mitgewirkt. Dabei soll er Unterlagen der nordrhein-westfälischen Sondereinsatzkommandos benutzt haben, die als geheim eingestuft waren. Andererseits wussten deutsche Behörden schon seit November 2005 von der Tätigkeit Bergmanns und seiner Leute in Libyen, zum Beispiel das Außenministerium. Sogar schon vorher, sagt Bergmann, schon ehe er seine Arbeit in Libyen aufnahm, habe er das Außenministerium informiert. Ich frage Jörg Sommer, wie er es mit den Behörden hält, wenn er eine Mission im Ausland vorbereitet.
Der Informationsaustausch ist einfach dahingehend, dass man fragt, wie sieht das von eurer Seite aus? Wir haben das und das vor. Es ist einfach nur ein Gespräch. Wie ist das für euch gestrickt? Ich habe das bei Libyen gemacht mit Kollegen aus meinem Bereich, wo ich vorher war. Es sind aber keine aus dem BND gewesen.
Das war das Bundesamt für Verfassungsschutz.
Sie können mir keinen Einverständnis dafür geben, das ist ganz klar. Aber der Staat...
Also Libyen?
Der Staat hat sich dem Terrorismus abgesagt. Dieser Staat hat sich geöffnet. Es werden Staatsbesuche durchgeführt. Es ist ja ein reger Austausch da und es ist ja auch ein Interesse der westlichen Welt da, diesem Staat auf die Beine zu helfen.
Die deutsche Regierung ließ sie wohlwollend gewähren und deckte sie vor der Öffentlichkeit. Als das Libyen-Geschäft später dennoch bekannt wurde, verwies Gernot Erler, Staatsminister beim Außenministerium im Bundestag, auf die Staatsräson.
Welchen Umgang sollen wir eigentlich mit einem Land wie Libyen pflegen, mit dem wir trotz erheblicher Unterschiede und Gegensätze auch wichtige gemeinsame Interessen haben. Libyen ist Teil einer vom islamistischen Terrorismus bedrohten Region. Es ist zugleich Ziel und Transitland für Tausende von illegalen Einwanderern aus Afrika, von denen viele nach Europa streben. Bei der EU-Afrika-Konferenz in Tripolis 2006 wurde daher zu diesem Thema eine engere Zusammenarbeit vereinbart.
Sommer und Bergmann hatten also gute Chancen, aber sie setzten das Geschäft in den Sand. Zwischen ihnen kam es zum Streit. Bergmann habe ihm den Auftrag abgeluchst, sagt Sommer, und das Kölner Landgericht, vor dem er später gegen Bergmann klagte, gab ihm recht. Bergmann ging mit seiner Firma pleite. Die deutschen Ausbilder waren ehemalige Polizisten, GSG-9-Leute und Ex-Soldaten. Aber Bergmann warb auch Polizisten an, die noch im aktiven Staatsdienst standen. Sie nahmen sich Urlaub oder ließen sich krank schreiben, um Gaddafis Polizisten zu schulen. Gegen sie sind Disziplinarverfahren anhängig. War die Mission eine Nummer zu groß? Ich frage Jörg Sommer, ob er noch an ähnlichen Geschäften beteiligt ist.
Es ist so, dass ich auch grundsätzlich über alles das, was ich mache, weder irgendwo in die Öffentlichkeit gehe, noch irgendwelche Namen nenne, noch irgendwo als Referenzen irgendwelche Unternehmen oder Firmen oder Regierungen angebe. Und jede Maßnahme wird auch dementsprechend durchgeführt und ohne, dass irgendjemand etwas davon mitbekommt.
Solche Sätze werde ich in den folgenden Monaten noch oft hören. Aber Sommer spricht von Projekten, die er zusammen mit anderen ehemaligen Staatsdienern verwirklichen will. Schutz von Gebäuden und Pipelines, Ausbildung von Polizeikräften.
Ob es nun im Nahen Osten ist, ob es in Afrika ist, ob es in Lateinamerika ist. Wir sind in der Lage, in jedem Teil dieser Erde gewisse Kräfte zu stellen. Wir arbeiten grundsätzlich so, dass jeweils in dem Land, wo wir tätig sind, die Führungsriege deutsch ist. Es sind deutsche Mitarbeiter, es sind deutsche Spezialkräfte, in der Größenordnung je nach Auftrag von 1 bis 5 bis 10 Leute. Und der Rest sind immer Leute, Spezialkräfte aus den eigenen Ländern. Einfach nur, dass die Führungsriege, das Know-how, das Konzept und die Leitstelle hier aus Deutschland kommt und der Rest wird durch Mitarbeiter vor Ort gemacht.
Der Politologe Herfried Münkler beobachtet die international tätigen Militärfirmen seit Jahren mit wissenschaftlicher Distanz.
Leute, die in den staatlichen Armeen ordentlich ausgebildet worden sind, die sind ganz beliebt, die also nicht heißblütig auf Bedrohungssituationen reagieren, einen Überblick behalten, die Technologie beherrschen, damit groß geworden sind, also aus technologisch fortgeschrittenen Gesellschaften kommen. Das hat schon viele Vorzüge.
Wenn man eine Suchmaschine mit den Wörtern International Security oder Personenschutz füttert, antwortet das Netz mit einer Flut von Werbesprüchen und Fotoserien. Schießende Männer in der irakischen Wüste, Männer beim Nahkampftraining, bunt tätowierte Männer mit Maschinenpistolen, die vor LKW-Kolonnen posieren.
Wir stehen Ihnen weltweit und rund um die Uhr mit unseren Spezialisten zur Verfügung. Wir beraten und unterstützen Regierungsorganisationen, Nichtregierungsorganisationen, Unternehmen, anspruchsvolle Privatkunden. Wir begleiten Ihren Erfolg in Krisenregionen. Ausbildung zum Personenschutzkommandoführer. Für Soldaten auf Zeit, die aufgrund ihrer Einsätze ausreichend Sicherheitserfahrung haben.
Die Firma Security System stellt sich mit einem Geräusch vor. Mit diesen Firmen ins Gespräch zu kommen, ist nicht leicht. Tagelang höre ich mir Ausflüchte und Absagen an. Doch dann darf ich bei einem Training dabei sein. Im Morgengrauen fahre ich zu einem Flugplatz bei Dresden.
Aber die ein oder anderen Tricks kennt man schon.
Sprichst du drum?
Ein unwirtlicher Ort. Hier starteten und landeten früher Kampfflugzeuge der sowjetischen Armee. Ihre Hangars sind in riesenhaften Maulwurfshügeln versteckt. Am Rand des Flugfelds warten zwei schwere dunkelrote Limousinen und die Kursteilnehmer. Roland, Inhaber einer kleinen Sicherheitsfirma, Yvonne, seine junge Angestellte und drei ehemalige Zeitsoldaten der Bundeswehr. Sie alle lassen sich zu Personenschützern ausbilden. Heute ist Fahrtraining dran. Zuletzt kommt Andreas Giesen, der Trainer. Er leitet die Dresdner Niederlassung von Secure Worldwide Limited. Heute trägt er eine phosphoreszierende Warnweste, auf dem Kopf eine rote Mütze.
Wann machen wir Fahrzeugcheck 1? Wenn das Fahrzeug kurze Zeit unbeaufsichtigt war, nicht wahr?
Die angehenden Personenschützer umrunden die Autos. Yvonne findet unterm Reifen ein flaches, knapp handheller großes Stück Plastik, das der Trainer zuvor unbemerkt dorthin geschoben hat.
Wie funktioniert das?
Butterfly-Mine wird abgeschmissen, glaube ich, in Vietnam über dem Ho Chi Minh-Fahrt damals.
Ja, nicht nur
in
Vietnam.
Ne? Reißt einem, glaube ich, nur einen Fuß ab.
Ja, von wegen.
Ne?
Von wegen.
Okay.
Im besten Fall reißt es einem den Fuß ab. Im allerbesten Fall. Im schlimmsten Fall ist durch diese Butterfly-Wirkung da, geht das Ding ein bisschen Gesicht zu hören. Nicht wahr? Reicht also vollkommen aus, das da drunter zu legen und das Rad, das kann man im Vorbeigehen mal schnell machen und geht weiter. Reicht vollkommen aus, um natürlich genau an dem Platz den Tank zu beschädigen und hier ein wunderschönes Feuer zu machen. Ne? Fahrzeugcheck 1.
Der Schal, der hängt noch draußen.
Dann rollen die beiden Limousinen hinaus auf die graue Betonfläche des Flugplatzes. Ich spiele die Schutzperson und sitze bei Roland und Yvonne. Die ehemaligen Soldaten wollen lieber unter sich sein.
Schutzpersonenfahrzeug? Mhm. Seid Schutzpersonenfahrzeug? Ausweichübung zu zweit, okay?
Okay. Sie sind angeschnallt, ja?
Ja. Okay.
Wir fahren jetzt an. Szenario ist, Fahrbahn ist verstellt, wir werden ausweichen auf die Gegenfahrbahn. Rückwärts rückstoßen und weg, während das Begleitfahrzeug uns nach hinten sichert.
Viele Personenschützer sind ehemalige Zeitsoldaten. Die Bundeswehr finanziert ihnen die Ausbildung zum Ende ihrer Dienstzeit. Auch die Arbeitsämter bezahlen solche Kurse. Roland schert nach links aus und bremst heftig. Neben uns kommt das Auto der Soldaten zum Stehen. Während Roland so schnell es der Wagen zulässt, rückwärts fährt und wendet.
Wir müssen weg. Das andere Fahrzeug deckt uns und kämpft.
Private Wachleute, die in Deutschland Gebäude oder Konzerte sichern, tun dies für einen Bruttolohn von manchmal weniger als 6 Euro pro Stunde. Personenschützer bekommen deutlich mehr. Aber Traumgehälter gibt es nur in Kriegsgebieten. Andreas Giesen lehnt sich ans Fenster.
War sehr schön gefahren, danke. Fahrzeugwechsel, okay?
Ja.
Ich stelle mich neben Andreas Giesen, der das Fahrtraining vom Rand des Flugfelds aus dirigiert. Er ist Anfang 40, hat 5 Kinder und diente jahrelang in Übersee bei einer militärischen Spezialeinheit. Bei welcher? Das soll geheim bleiben. Nachdem er dort ausschied, arbeitete er im privaten Sicherheitsgewerbe in England, Tschechien und im Irak. Sein jetziger Arbeitgeber, die Firma Secure Worldwide Limited, unterhält Büros in Prag, London, Dresden und Dubai. Sie bietet ihren Kunden den Schutz von Personen und Veranstaltungen und vermietet gepanzerte Limousinen. In Dresden bildet sie Arbeitslose zu Wachleuten aus. Giesen hilft den Absolventen seiner Kurse bei der Jobsuche. Die meisten bleiben in Deutschland und Europa, Einer ging im Dienst einer Hilfsorganisation nach Afghanistan, sagt Giesen. Als das Training zu Ende ist, sitzen wir im Flughafenbüro, wärmen uns am Kaffee aus dem Automaten. Die ehemaligen Bundeswehrsoldaten sind bereit, mir Fragen zu beantworten.
War Feldjäger 6 Jahre, Streifenbegleiter, Enddienstgrad war Stabsunteroffizier, bei Ausscheiden dann. Ich habe 3 Auslandseinsätze hinter mir gebracht, zu Beginn in Bosnien, dann weiter im Kosovo und jetzt dieses Jahr nochmal in Afghanistan.
Er nennt sich
der Mike.
26 Jahre alt, vierschrötig.
Ich war 9 Jahre bei der Bundeswehr gewesen, Zeitsoldat, war in der Grundausbildungskompanie gewesen, die ersten 3 Jahre als Gruppenführer, Oberstabsgefreiter. Ich war in 3 Auslandseinsätzen, einmal im ehemaligen Bosnien-Herzegowina und 2-mal im Kosovo.
Sein Name?
Sie können ruhig Kai zu mir sagen.
Klein, breitschultrig, 33 Jahre alt.
Ich habe also da selber viel miterlebt, innerhalb der Militärpolizei oder in Zusammenarbeit mit der Militärpolizei, allgemeine Bewachungsaufgaben und Begleitung bei Konvois oder als Kommandeursfahrer.
Ich möchte mich jetzt privat eben auf das Level des Personenschützers bringen, dass ich im Zivilen dann als Personenschützer arbeiten kann. Ja, man bringt halt gewisse Vorkenntnisse mit. Ich habe bei der Bundeswehr schon eine Qualifizierung gemacht bezüglich dieser Sicherheitsfahrens. Und das ist natürlich von Vorteil, wenn man sich da bewirbt. Auch die Feldjägerei natürlich. Das ist ein Gewerbe, das mich sehr interessiert. Dieses Sicherheitsdenken, was bei mir sehr gut ausgeprägt ist eigentlich, wird da ständig gefordert. Ist ein Job, der fordert einen persönlich, körperlich als auch geistig. Man muss die Augen immer offen haben, man muss sich konzentrieren, man darf nichts vergessen. Von daher ist es ein sehr anspruchsvoller Job. Ja, und Autofahren macht Spaß natürlich, ne? Und ja gut, Schießen, sage ich mal, muss man da ja in weite Ferne stellen. Ne? Das ist ja nicht das, was den Personenschützer ausmacht. Ne? Da spielen ganz andere Sachen erstmal rein, bevor man überhaupt ans Schießen geht.
Mike möchte gerne mit einer privaten Militärfirma ins Ausland zurück.
Durchaus, warum nicht? Warum nicht? Ist halt die Bezahlung, die da zählt, ne? Die da ja nicht wirklich schlecht ist, muss man so sagen.
Trotzdem zögert er.
Also im Moment nicht, da ich ja im Moment gebunden bin und das möchte ich meiner Frau nicht antun. Das ist für sie so schon schwer genug gewesen, jetzt die Zeit, die ich weg war. Und das jetzt dann für längere Zeit, wie über ein Jahr oder so zu machen, das ist keine Option. Wäre ich jetzt alleine, auf jeden Fall.
Und Kai?
Das ist mir objektiv viel zu gefährlich. Wir nehmen jetzt einfach mal pauschal den Irak. Das wäre eine Sache, die mich also überhaupt nicht locken würde, weil ich möchte irgendwann nochmal mit heilem Fuße nach Hause kommen.
In den folgenden Monaten begegne ich etlichen ausgedienten Zeitsoldaten, die wie Kai und Mike eine neue Aufgabe suchen. Die meisten sind wortkarge Männer, ein Mikrofon macht sie erst recht stumm. Sie haben an ähnlichen Kursen wie dem auf dem Flugplatz bei Dresden teilgenommen, auf Übungsplätzen der Bundeswehr in Deutschland, aber auch in Großbritannien, Bulgarien oder Israel. Dort haben sie gelernt, Straßensperren zu durchbrechen, ein anderes Auto von der Fahrbahn zu drängen, aus verschiedenen Situationen heraus schnell zu schießen. Einen Grundkurs für Personenschützer gibt es für 6.000 Euro. Spezialkurse sind teurer. In Internetforen tauschen die Ex-Soldaten Tipps, wie man bei den international führenden Firmen wie DynCorp, Blackwater, seit Februar 2009 Sie, oder Aegis unterkommen kann. Am liebsten würden sie im Auftrag der Bundeswehr weiterarbeiten, als Angestellte einer Sicherheitsfirma, die der Bundeswehr bei ihren Auslandseinsätzen hilft. Dann würden sie besser bezahlt als zuvor, blieben aber in den Strukturen und in der Sprache, die ihnen vertraut sind.
Also sozusagen die Rückkehr des Söldnerwesens in die Militärgeschichte. Eine Rückkehr, die man eigentlich nicht für möglich gehalten hat, nachdem die europäischen Söldner im Gefolge der Französischen Revolution verschwunden sind.
Herfried Münkler, Politologe und ein Kritiker des modernen Söldnerwesens, ist häufig Referent bei der Bundeswehrführung.
Die letzten Söldner waren die Schweizer Regimenter, die den französischen König gegen die Revolution tapfer verteidigt haben. Aber danach galt eigentlich, nur Landeskinder sind geeignet, ihr Land zu verteidigen. Und der damit verbundene Schub an Demokratisierung nach innen, der hat dazu geführt, dass für fast 200 Jahre die Söldner aus der zentraleuropäischen Geschichte zumindest verschwunden sind. Jetzt kehren sie aber breit zurück.
Inzwischen habe ich mich in der Szene so weit bekannt gemacht, dass ich einen Tipp bekomme. Die Bundesakademie für Sicherheitspolitik, eine gemeinsame Einrichtung des Verteidigungs- und des Außenministeriums, lädt zu einer Tagung. Titel: Privatisierung im Sicherheitssektor. In meinem E-Mail-Eingang finde ich die Teilnehmerliste. Sicherheitsfirmen sind eingeladen, aber auch Vertreter international tätiger Wirtschaftsunternehmen und auch deutscher Ministerien. Wenn in Deutschland wirklich ein privater Militärsektor entstehen soll, dann könnten auf einem solchen Treffen die Weichen gestellt werden, denke ich mir. Journalisten dürfen an der Tagung jedoch nicht teilnehmen, nur am Vorabenddinner, das im internationalen Club des Außenministeriums stattfindet. Vor dem Essen hält Rudolf Adam, der Gastgeber, eine kurze Einführung. Er ist Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Früher war er Vizepräsident des Bundesnachrichtendienstes.
Knapp so viel Polizisten und knapp so viel Bundeswehrsoldaten, wie wir in Deutschland haben, so viele Leute arbeiten inzwischen im privaten Sicherheitsgewerbe. Es ist eine der wichtigsten, am dynamischsten wachsenden Wirtschaftsbranchen. Wir rechnen in Deutschland mit knapp 200.000 Beschäftigten, Wachstumsraten in den letzten Jahren zwischen 6 und gut 10%, Jahresumsatz im Moment geschätzt auf gut 4 Milliarden Euro.
Adam gilt in Deutschland als Vordenker zum Thema private Sicherheit. Nach dem Dinner frage ich ihn, ob er sich auch bei den Auslandseinsätzen der Bundeswehr private Hilfstruppen vorstellen kann. Doch er spricht zunächst über deutsche Unternehmen in gefährlichen Ländern.
Wenn wir hingehen und sagen der Wirtschaft, wir brauchen Investitionen, um in Afghanistan, um in Irak, um auch im Kosovo auf die Beine zu kommen, dann ist es völlig klar, dass unsere öffentlichen Sicherheitsdienstleister nicht ausreichen, um Firmenvertreter vor Ort den hinreichenden Schutz zu gewähren. Also ich weiß gar nicht, wie man im Irak tätig werden will als Unternehmer, ohne auf private Sicherheitsdienstleister zurückzugreifen. Wer sich auf die örtliche Polizei in solchen Ländern verlässt, verlässt sich eben häufig auf den Bock und nicht auf den Gärtner.
Mag sein, aber braucht die Bundeswehr im Ausland ebenfalls private Hilfe? Adam holt etwas aus.
Wir werden in den Gesellschaften, die schrumpfen und die immer weniger junge Leute haben, es uns immer weniger leisten können, dieses Leben dieser jungen Leute auf das Spiel zu setzen, vor allen Dingen, wenn wir gegen Gesellschaften ankämpfen, in denen das Lebensopfer eines dritten, vierten oder fünften Sohnes einen ganz anderen Stellenwert für die Familie und für die Gesellschaft insgesamt hat.
Die Bundeswehr hat die bessere Technik, der Feind dafür mehr Kinder, deren Leben geopfert werden kann.
Aber ich glaube, die Tatsache, dass unsere Gesellschaft den Tod eines Bundeswehrsoldaten viel schwerer verkraften kann, als zum Beispiel die paschtunische oder die afghanische Gesellschaft den Tod eines gleichaltrigen jungen Mannes, das ist etwas, was man mit in Rechnung stellen muss.
Unsere Soldaten sind uns teurer als den Afghanen ihre jungen Männer. Das ist Adams Rechnung. Die britischen und amerikanischen Militärfirmen haben die Konsequenzen schon gezogen. Sie opfern auch lieber die Söhne kinderreicher Familien. Zwar kommen Manager und Truppführer bei diesen Firmen aus den reichen Industrienationen. Das Fußvolk jedoch, das die gefährlicheren Aufgaben erfüllt, stammt aus armen Ländern mit hoher Geburtenrate. Zum Beispiel aus Uganda, Nepal, Afghanistan, Chile. Arme kämpfen gegen Arme.
Da kann man sehen, wie die Marktlogik ist und da Arbeitskräfte aus diesen Ländern ja sehr viel billiger sind als Arbeitskräfte aus den prosperierenden Ländern des Nordens, werden die angeworben. Die haben obendrein den politischen Vorteil noch, dass sie auf unseren Verlustrechnungen im Ernst nicht auftauchen.
Herfried Münkler. Er weist mich darauf hin, dass die Bundeswehr in den vergangenen 10 Jahren schon viele Dienste privatisiert hat. Private Firmen betreiben heute den Fuhrpark, waschen die Uniformen, kochen das Kantinenessen und pflegen die Computernetze. Angestellte von Rüstungsfirmen bilden Soldaten an technischen Geräten aus. Private bewaffnete Sicherheitsleute bewachen die Kasernen. Flugzeuge einer russischen Firma schaffen Panzer und Lastwagen der Bundeswehr nach Afghanistan. In den dortigen Lagern sind Müllentsorgung und Kantinendienste Aufgaben von Privatfirmen. Bewaffnete Dienste im Ausland gehören bisher nicht dazu.
Und ich glaube, dass das politische Ziel sein muss, dass man sämtliche Gewaltanwendungen, dass die demokratisch kontrolliert sein müssen. Und das sind private Firmen eben nicht, die ja dann Betriebsgeheimnisse geltend machen, wo man die Verträge nicht einsehen darf. Und dadurch ist das Ganze eine Entwicklung, die ich nicht gutheißen kann.
Der Bundestagsabgeordnete Wolfgang Wodak von der SPD ist zu der Tagung nicht eingeladen, kommt aber trotzdem. Er betrachtet das Erstarken der privaten Sicherheitsfirmen kritisch und will wissen, was hier geschieht, wenn diese Firmen mit Ministerialbeamten zusammensitzen.
Wir haben nicht genügend Transparenz in diesem Gebiet. Wir müssen erstmal überhaupt wissen, was dort passiert. Und das muss offizielles Wissen sein. Der Staat muss das zur Kenntnis nehmen, was da passiert.
Wolfgang Wodak sitzt nicht nur im Bundestag, sondern auch in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats.
Wir können sicherstellen, dass Themen in den Mitgliedsländern dann auf die Tagesordnung kommen, über die sonst geschwiegen wird. Dass wir die Staaten veranlassen, eine Bestandsaufnahme zu machen. Was gibt es für Firmen bei uns? Mit wem arbeiten die zusammen? Haben wir Regeln, die das vernünftig regeln? Haben wir das nicht?
Die Parlamentarische Versammlung des Europarats billigte einen Bericht Wodaks über private Militärfirmen im Januar 2009 einstimmig. Daraus soll eine Konvention entstehen, die den Umgang der europäischen Regierungen mit diesen Firmen festlegt. Rudolf Adam hat zu seiner Konferenz deutsche und britische Sicherheitsfirmen nach Berlin eingeladen. An der Bar treffe ich Alex Brangan, einen ehemaligen Soldaten der britischen Armee. Jetzt arbeitet er in der Green Zone von Bagdad als Manager der britischen Sicherheitsfirma Sabre, zu Deutsch Säbel. Aber er ist auch Chef der deutschen Firma Pretoria Beratung mit Sitz in Bielefeld. Die Firmen beschäftigen im Irak etwa 800 Leute. Die meisten sind Irakis. Aber die führenden Positionen besetzen britische Ex-Soldaten und Deutsche, die zuvor beim Kommando Spezialkräfte, einer Eliteeinheit der Bundeswehr, gedient haben. Sie schützen reisende Geschäftsleute ebenso wie Mitarbeiter einer amerikanischen NGO, einer Nichtregierungsorganisation. Und sie bilden irakische Polizisten und Soldaten aus. 30.000 Mann in den vergangenen 3 Jahren. Alex Brangan möchte das nicht bestätigen und mir auch sonst zu seinen Firmen nichts sagen. Aber es gelingt mir, mit seinem Bielefelder Projektmanager Mark Türnau ins Gespräch zu kommen. Ich frage ihn, handelt es sich wirklich um 2 Firmen? Oder ist Pretoria nur das deutsche Aushängeschild der britischen Sabre? Nein, sagt Türnau, aber Pretoria arbeite eng mit Sabre zusammen.
Als deutsches Unternehmen müssen wir das im Übrigen auch, ne, gerade wenn es um den Irak geht. Ein deutsches Unternehmen, das sich vollkommen auf eigene Faust im Irak jetzt engagieren möchte, ein deutsches Sicherheitsunternehmen, würde dort kein Bein an die Erde bekommen, einfach weil dafür die Branche viel zu jung ist. Bis in die 90er Jahre hinein gab es in Deutschland überhaupt keine Sicherheitsunternehmen, die sich auf dem internationalen Markt betätigt hätten.
Jörg Sommer und Volker Bergmann fallen mir ein, die mit ihrem Libyen-Geschäft scheiterten. Vielleicht hatten sie einfach zu wenige Erfahrungen und Verbindungen im internationalen Geschäft.
Das Ziel ist für uns, Pretoria als deutsches Unternehmen zu profilieren. Aber das geschieht nicht innerhalb von 1 oder 2 Jahren. Man muss die Vorteile, die ein deutsches Sicherheitsunternehmen hat, speziell wenn es dann auch aus dem deutschen Personalpool seine Mitarbeiter rekrutiert, die muss man herausarbeiten in den nächsten Jahren. Ich meine, die deutsche Polizei ist im internationalen Vergleich exzellent ausgebildet. Es ist eine demokratische Polizei. Für die Bundeswehr gilt das im Grunde genommen genauso.
Die Männer aus den Sicherheitsfirmen reden entweder überhaupt nicht oder so vorsichtig wie Mark Türnau. Aber ich glaube, ihm schwebt eine private Sicherheitsbranche in Deutschland vor, geprägt von braven, demokratisch eingestellten Soldaten und Polizisten, die nicht so schnell schießen wie ihre angelsächsischen Kameraden. Er möchte das Brunnenbauer-Image, das sich die Bundeswehr in Afghanistan erworben hat, für die entstehende private Militärbranche nutzen.
Ein wichtiges Betätigungsfeld ist der Bereich der Entwicklungszusammenarbeit. Und da können private Sicherheitsunternehmen in der Zukunft durchaus eine wichtige Funktion übernehmen.
Die eigene Reputation, den eigenen Ruf verbessern, indem man Aufträge übernimmt, gegen die auf den ersten Blick nichts einzuwenden ist. Europäische Staaten, auch Deutschland, betreiben Nation-Building in aller Welt. Sie wollen Staatsorgane aufbauen, die den eigenen zu Hause ähneln. Wolfgang Wodak, der SPD-Abgeordnete.
Deutschland gibt Entwicklungshilfe auch in diesen Bereichen. Aufbau von staatlichen Strukturen. Und es ist schon ganz wichtig, dass man in instabilen Staaten dafür sorgt, dass dort eben nicht Gangster regieren, sondern dass es eine staatliche Polizei gibt. Das machen wir. Es werden dort deutsche Ausbilder hingeschickt. Ob das jetzt Polizeibeamte sind, die dort abgeordnet werden, die dort dann tätig sind, oder ob das Leute sind, die im Polizeidienst mal in Deutschland ausgebildet worden sind und dann aber unter deutscher staatlicher Kontrolle diese Schulungstätigkeit machen. Da wüsste ich nicht, was ich dagegen haben könnte.
Wodak ist ein Warner und Kritiker, wenn es um die Privatisierung von Gewalt geht. Aber er ist bereit, den Privatfirmen ausgerechnet dieses wichtige Feld zu überlassen. Ihre Taktik geht auf, denke ich. Auf leisen Sohlen rücken sie vor. Informanten, die damit niemals zitiert werden wollen, erzählen mir, dass in manchen afrikanischen Bürgerkriegen auch heute noch weiße Ex-Soldaten mitmischen, als Ausbilder einheimischer Kämpfer, als Truppführer und Scharfschützen. Das sind keine smarten Vertriebsmanager börsennotierter Sicherheitsunternehmen, sondern einfach Söldner. Herfried Münkler.
Man hat sich fein gemacht und man hat auf diese Weise die Entlohnung verbessert. Denn Söldner, na gut, das sind Gestalten, die recht billig abgespeist werden, wohingegen diese schicken Sicherheitsfirmen, das kostet dann auch was. Und natürlich ist man kontraktfähig geworden, auch mit humanitären Hilfsorganisationen, die ja auch geschützt werden müssen. Das wäre natürlich nicht möglich, wenn die sozusagen als klassische Söldner auftreten würden.
Alex Brangen, der Saber-Manager, bleibt schweigsam im Hintergrund, aber er gibt mir doch noch einen interessanten Tipp. Im Irak seien ihm etliche Deutsche aufgefallen, die dort ihr Glück suchten, nachdem sie zuvor in der französischen Fremdenlegion gedient hätten. Deutsche in der Fremdenlegion? Ich denke an den Algerienkrieg vor 50 Jahren, aber heute? Dann finde ich im Netz eine Sicherheitsfirma mit einer germanischen Rune als Logo. Darunter steht, wir wählen unsere Angestellten aus ehemaligen Fremdenlegionären aus. Ich rufe sofort an. Sascha Kunkel, der Direktor, zögert. Monate später schlägt er ein Treffen in Frankfurt vor. Dort wird er beim Nah- und Mittelostverein einen Vortrag halten, sagt er. Ich verstehe. Mitglieder dieses Unternehmerclubs wollen gerne im Irak investieren, trauen sich aber noch nicht ins Land. Kunkel will ihnen seine Dienste anbieten.
Ich denke, man kann im ganzen Irak angenehm leben.
Er ist etwa 30, groß, sehr kräftig, trägt Glatze. Mit 18 steckte er in einer Autoschlosserlehre und ging eines frühen Sommermorgens davon zur Fremdenlegion.
Das war das Beste, was ich jemals machen konnte, das ist auf jeden Fall klar. Ich bereue da keinen einzigen Tag.
Manchmal zeigt er ein gewinnendes Lächeln. Nach 5 Jahren schied er aus der Legion aus. 2004 ging er mit einer Gruppe von Kameraden in den Irak. Gemeinsam traten sie in den Dienst einer australischen Sicherheitsfirma und bekamen den Auftrag, eine US-amerikanische Nichtregierungsorganisation zu beschützen, die den Irakern Demokratie beibringen wollte.
Die Aufgabe unseres Kunden war, die politische Situation im Irak zu verbessern, indem man alle Strukturen der irakischen Bevölkerung lehrt. Was ist Demokratie? Was sind Wahlen? Warum wähle ich? Warum sollte ich wählen? Und wir haben das Ganze versucht zu unterstützen und das Ganze möglich zu machen.
Er zeigt mir Fotos. Das Tor zum Gelände der Demokratie-NGO in Tikrit. Hellbraune Mauern aus Fertigbauteilen, eine Rolle Stacheldraht auf der Krone, 2 einheimische Wachmänner davor, Maschinenpistolen in den Händen.
Da kann man nicht mit Waffen und Trompeten Leute abschrecken, sondern man muss die Leute einladen. Bei uns waren immer 70% der Angestellten Irakis, unterstützt von einem Core-Team von ausländischen Spezialisten.
Ehemalige Fremdenlegionäre wie Kunkel selbst.
Die das Ganze dann eben geleitet und übersehen haben. Aber die erste Kontaktlinie waren rein Iraker. Wenn wir uns außerhalb des Camps bewegt haben, dann nur mit Irakis und dann aber auch in irakischer Tracht. Wir haben das Glattrasieren der Armee abgeschafft, uns die notwendigen Bärte wachsen lassen. Also in Basra waren es Vollbärte und in Tigris ist es der Schnurrbart. dass man eben regional auch vom Aussehen reinpasst.
Schutz für die amerikanische NGO war eine Aufgabe der ex-fremden Legionäre. Zugleich bildeten sie Iraker zu Sicherheitskräften aus. 4000 Mann in 3 Jahren, sagt Kunkel. Darunter Offiziere der früheren irakischen Armee und Leibwächter Saddam Husseins. Auf Kunkels Laptop schauen wir Videos, die er bei den Übungen drehte. Mehrere Limousinen sind vorgefahren, die Leibwächter steigen aus, blicken sich um, postieren sich mit Maschinenpistolen in der Umgebung. Dann klopft einer aufs Autodach. Die Schutzperson steigt aus, wird von 2 Leibwächtern in die Mitte genommen. Sie gehen auf das Haus zu. Jetzt wird aus dem Haus auf sie gefeuert. Die Leibwächter schießen zurück auf Zielscheiben, die in Fenstern und Nischen angebracht sind und wie die Silhouetten von Männern aussehen. Ein Leibwächter deckt die Schutzperson mit seinem Körper und bringt sie ständig schießend ins Auto zurück. Tikrit ist die Heimatstadt Saddam Husseins. Mitten in einem sehr weitläufigen, zerklüfteten Gelände überm Fluss liegt einer seiner Paläste. In den Hügeln und Schluchten trainierten die Ex-Fremdenlegionäre mit den irakischen Sicherheitsleuten. Im Palast wohnten sie, ebenso wie die Mitarbeiter der amerikanischen NGO. Einmal kam der Provinzgouverneur zum Abendessen. Ein Foto zeigt, wie Kunkel ihn begrüßt. Er schaut wohlerzogen und reicht dem Gouverneur beide Hände. Der Gouverneur blickt prüfend zu ihm hinauf. Man kam sich näher an diesem Abend. Seitdem will Kunkel dem Gouverneur helfen, in Europa Investoren zu finden.
Das machen wir umsonst, weil es uns eigentlich am Herzen liegt, Leuten zu helfen. Auch als Sicherheitsfirma, die immer als, sagen wir mal, ein Produkt Satans hingestellt wird. Und Söldner, und das sind wir eigentlich nicht. Und deswegen unterstützen wir eine lokale Region mit dem Ziel, natürlich an Projekte zu kommen, um unser Wissen zu verkaufen und auch bereitzustellen.
Der Privatsoldat als Entwicklungshelfer. Er will mit seiner Sicherheitsfirma bald in den Irak zurück. Am liebsten im Auftrag von Investoren, die er selbst angeworben hat. Kunkel gibt mir eine braune Mappe mit dem Porträt seiner Firma, die er 2007 gründete. Vorne drauf prangt der Name Algis und eine Rune. Sie ähnelt dem Y.
Algis kam deswegen in den Gedanken, weil wir ja Deutsche sind, aber eine englische Firma, aber geführt von Deutschen. Algis ist eine germanische Rune und steht ja auch fürs Leben. Die wurde ja auch oft auf Gräbern so eingesetzt, für die Geburt und neues Leben und eben Schutz durch den Geist und nicht durch Gewalt. Und dafür steht Algis. Und das entspricht eigentlich auch unseren Vorstellungen. Das ist schwer für deutsche Firmen, sich auf dem internationalen Markt zu etablieren, und weil sie eigentlich im Moment noch sehr unbekannt sind und der Markt hauptsächlich von englischen oder amerikanischen Firmen dominiert wird, und da ist es eigentlich einfacher, einen Markteintritt zu haben mit einer englischen Firma als mit einer deutschen. Deutschland ist nicht dafür bekannt, in den letzten 50 Jahren viel im Sicherheitsgewerbe oder im Militärgewerbe in der Welt unterwegs gewesen zu sein. Deswegen sagt man natürlich Deutschen nach, dass sie nicht genügend Erfahrung haben, um in Afrika oder im Mittleren Osten zu agieren. Die Erfahrungen machen sie jetzt mit den ganzen Auslandseinsätzen, die die Soldaten in Afghanistan bekommen. Und dann wird es auch noch ein paar Jahre dauern, bis es dann auf dem internationalen Markt eben auch dementsprechend anerkannt wird.
Die Auslandseinsätze der Bundeswehr sind der Motor, der dazu führen kann, dass auch in Deutschland ein privater Militärsektor entsteht. Hier wächst das Personal heran. Soldaten, die nicht nur Manöver kennen, sondern in Lebensgefahr waren und vielleicht getötet haben. Die Traumata erlitten und irgendwie damit fertig wurden. Und sei es auf die Weise, dass sie nicht mehr ins bürgerliche Leben zurück wollen, sondern auch weiterhin mit der Waffe um die Welt reisen. Wie viele das heute schon sind, weiß niemand. Ungefähr 2000 Deutsche arbeiten als Privatsoldaten im Nahen und Mittleren Osten, rund 1000 in Afrika, schätzt der Bundesverband Deutscher Wach- und Sicherheitsunternehmen. Die Lobby ist unermüdlich. Polizisten, Geheimdienstler und Soldaten, die ins Private übergewechselt sind, halten guten Kontakt zu den Kollegen von einst. Sie gründen Firmen, bilden junge Männer aus, spinnen ihre Netzwerke im In- und Ausland, suchen Tuchfühlung mit Politik und Wirtschaft. Es ist ein leiser Aufmarsch. Mit jedem Auslandsengagement der Bundeswehr steigen ihre Chancen. Wenn zum Beispiel in Afghanistan viele Soldaten umkämen, könnte in Deutschland eine neue Friedensbewegung entstehen, die den Rückzug vom Hindukusch erzwingt. Das lässt Politiker und Politikberater immer wieder über den Einsatz von Privatsoldaten nachdenken. Allerdings traut sich bisher niemand damit an die Öffentlichkeit.
Ja, es ist ein Tabu. Und im Augenblick ist es für uns auch noch ein Berührungstabu. Etwas, womit wir uns sauber halten wollen von bösen Einflüssen.
Der Politologe Herfried Münkler.
Und es gibt gute Gründe zu sagen, das halten wir aufrecht. Denn wissen Sie, wenn man sich erst mittel- und langfristig mit privaten Militärfirmen eingelassen hat, dann werden darüber Strukturen entstehen, in denen diese privaten Anbieter die Erfordernisse ihres Gebrauchs auch organisieren. Das heißt, sie werden sicherstellen, dass immer hinreichend Nachfrage nach ihnen da ist. Wir geben Geld dafür aus, dass es ein florierendes Gewaltgewerbe gibt. Man kann mit einer Reihe von Maßnahmen versuchen, sicherzustellen, dass das so nicht der Fall sein wird. Ich glaube aber, dass die Dynamik eines kapitalistischen Betriebs alle diese Grenzziehungen hinwegschwemmen wird. Es mag sein, dass das die Zukunft ist, aber ich finde das keine schöne Vorstellung.
Camouflage. Deutsche Privatsoldaten drängen auf den Weltmarkt. Ein Feature von Michael Weisfeld. Es sprachen Holger Kunkel, Alexis Schwarzmann und Sebastian Schlemmer. Technische Realisation Peter Harsch. Regieassistenz Tim Müller. Regie Michael Wehrhahn. Redaktion Annette Blaschke.